Ich bin Horst Gunkel, ich erzähle Geschichten aus dem Leben von Jesus, niedergeschrieben in meinem ersten Buch über Jesus mit dem Titel Jesus, die erste Indienreise. Heute das Kapitel 7, Antioch in einfacher Sprache. Jesus war jetzt auf dem Weg nach Antioch. Diese Stadt war die Hauptstadt von Syrien, das damals, also vor 2000 Jahren, eine Provinz des Römischen Reichs war. Auch Palästina gehörte damals zur Provinz Syrien. Den Staat Israel gab es zur Zeit von Jesus noch nicht. Der wurde erst 1948 gegründet. Bevor Syrien von den Römern erobert wurde, war Antioch eine der Hauptstädte des Seleukidenreiches. Jesus war morgens bei Zeiten losgegangen, obwohl seine Mutter weinte, ihn nach so kurzer Zeit wieder zu verlieren. Josef war ebenfalls sichtlich enttäuscht, denn dass sein früherer Lehrjunge sich schon wieder abmachte. Der junge Mann ging den ganzen Tag schnurstracks und ohne zu rasten. Am Abend erreichte Jesus das südliche Ende des Sees Genezareth. Er schlief im Freien unter einer Decke, die ihm seine Mutter mitgegeben hatte. Diese Decke wollte er auch an kalten Abenden oder morgens als Umhang benutzen. Am nächsten Tag ging er den ganzen Tag am See Genezareth entlang. Am späten Nachmittag erfrischte er sich mit einem Bad im See. Dann füllte er Wasser in einen Schlauch aus Ziegendarm. Diesen hängte er sich um, denn die nächsten Tage würde er nur selten an Wasserstellen vorbeikommen. Der Transport von Wasser in einem Tierdarm war die damals übliche Art, Trinkwasser auf langen Märschen durch die Wüste mitzunehmen. Wie auch schon während seiner frühen Wanderungen führte er in Dörfern Gespräche mit Menschen, die er traf. Diese waren neugierig und wollten wissen, woher er kam und wohin er wollte. Er bemerkte, wie sich dabei die Aussprache der aramäischen Sprache allmählich veränderte. Aramäisch war die Muttersprache von Jesus. Es gab aber unterschiedliche aramäische Dialekte, je nachdem, wo die Leute wohnten. Aber wenn man zu Fuß unterwegs war und überall mit den Menschen sprach, konnte man die allmähliche Veränderung der Sprache gut in den Griff bekommen. Allerdings bedeuteten diese Gespräche, dass es langsamer voranging als ohne diese Pausen. Andererseits führten die Unterhaltungen mitunter auch dazu, dass er von den Menschen eingeladen wurde, bei ihnen zu essen. Auf diese Art brauchte er 10 Tage für die Strecke von Nazareth bis Damaskus. Das war sein Zwischenziel, wo er sich nach dem weiteren Weg Richtung Antioch erkundigte. In Damaskus hielt er sich nicht länger auf. Je größer eine Stadt, so hatte er bemerkt, desto geschäftiger die Menschen. In den Städten suchten die Leute weniger das Gespräch mit Fremden, da man ja hier ständig unbekannte Menschen traf. In kleineren Orten waren die Leute zugänglicher. Das Wandern zwischen Damaskus und Antioch war ebenso entspannt wie zuvor. Jesus unterhielt sich auch hier mit den Menschen in den Dörfern. Er freute sich auf diese Weise Umgang mit den Veränderungen der Dialekte der aramäischen Sprache zu bekommen. In der Heimat von Jesus wurde neben dem Aramäischen natürlich auch Hebräisch gesprochen, die Sprache der Juden. Jetzt freute er sich jedoch, dass sie zu Hause meist Aramäisch gesprochen hatten, so dass es bisher nirgendwo Sprachprobleme gab. Die griechische Sprache und das Lateinische beherrschte er nur sehr unvollständig, obwohl das die wichtigsten Sprachen im Römischen Reich waren. Nach 3 Wochen der Wanderung seit Damaskus erreichte er die Weltstadt Antioch. Das war die Hauptstadt der Provinz Syrien. Und neben Rom, Athen, Alexandria und Karthago eine der 5 großen Städte im Römischen Reich. In Antioch lebten damals etwa 500.000 Menschen. Jesus suchte zunächst eine Synagoge auf, das ist eine jüdische Kirche. Er stellte sich dem Rabbiner, also dem jüdischen Priester, vor. Jesus erzählte, dass er aus Nazareth sei, dass er einen Rabbiner aus Jerusalem als Freund habe und eine Zeit lang bei den Essenern gelebt habe. Er sei jetzt hier auf der Suche nach Leuten, die einer Lehre eines Erwachten aus dem Morgenland folgen würden. Und er sagte, es solle einen Botschafter von ihm hier geben. Der Rabbiner schüttelte den Kopf. Leider erntete er hier nur Unverständnis. So musste Jesus wieder gehen, ohne etwas erfahren zu haben. Als nächstes versuchte er sein Glück bei einem römischen Tempel. Auch dort wusste man von einem Erwachten nichts. Jesus kam sich ziemlich verloren in der großen Stadt vor. Nachts schlief er, wie viele andere Menschen auch, auf einem der größeren Plätze. Er legte sich dabei möglichst dicht an ein großes Gebäude, das den ärgsten Wind abhielt. Auch die Nahrungssuche war hier in der Stadt viel schwieriger als auf dem Land. Man fand keine wild wachsenden Früchte und auch keine Familien, die sich etwas vom Fremden erzählen lassen wollten und dafür etwas zu essen anboten. Mehrfach nahm er kleine Arbeiten an, um statt des Lohnes dafür eine Mahlzeit zu erhalten. Bei keiner der religiösen Stätten hatte er irgendetwas herausfinden können. Jesus bereute schon, dass er hierher gegangen war und nicht zu den Therapeuten nach Ägypten. Eines Abends hatte er sich wieder zu seinem Nachtlager am großen Stadttempel beim Marktplatz begeben. Er hatte sich gerade zur Nachtruhe hingelegt, da kam ein alter Mann und berührte ihn mit einem Stock an der Seite. Jesus öffnete die Augen. Der Alte fragte, »Bist du der Jüngling, der nach dem Erwachten aus dem Morgenland gefragt hat?« Jesus war sofort hellwach. »Ja, ja, da bin ich. Weißt du etwas?« »Komm mit«, war die Antwort. Sie gingen durch einige Straßen. Unterwegs sagte der Alte, »Ich habe schon ein paar Tage nach dir gesucht. Man erzählt sich, du seist bei den Essenern gewesen und würdest jetzt nach der Botschaft des Königs aus dem Morgenland suchen, in der die Lehre des Erwachten verkündet wird. Aber dafür bist du gut 100 Jahre zu spät, mein Freund. Auch ich habe diese Zeit nicht miterlebt. Allerdings war mein Vater als junger Mann oft dort und studierte die Lehre des Erwachten. Sie nannten diesen Erwachten den Buddha. Ich habe mein ganzes Leben nach dieser Lehre gelebt. Einiges habe ich auch davon mitbekommen. Leider hielt meine Mutter gar nichts davon. Sie opferte stattdessen den griechischen Göttern. Inzwischen waren sie beim Haus des alten Mannes angekommen. Er war wohl immer noch der Besitzer des Hauses. Sein ältester Sohn aber hatte jetzt sein Geschäft, einen Obst- und Gemüseladen, übernommen. Über dem Laden lebte dessen Familie. Jesus und der Alte gingen durch den Laden in einen Raum. Dort sagte der Alte, er hieß übrigens Dimitros: Hier in der Küche auf der Bank da links schlafe ich. Die andere Bank kannst du heute Nacht haben. Morgen sehen wir weiter. Sicher hast du Hunger. Jesus, der den ganzen Tag noch nichts gegessen hatte, nickte. Dimitros holte ein Laib Brot, etwas Schafskäse und Obst, das nicht mehr ganz frisch aussah. Vermutlich war es das übrige Blieben aus dem Laden, das sich nicht mehr gut verkaufen ließ. Jesus aber war begeistert. Ha! So ein tolles Abendmahl habe ich seit 10 Wochen nicht mehr gehabt, seitdem ich mein Elternhaus in Nazareth verließ. Dimitros sah zu, wie Jesus sich sättigte. Dann fragte er: Warum suchst du eigentlich nach dieser Lehre? Jesus erzählte ihm von seinem Gespräch im Tempel von Jerusalem mit den Rabbinern. Er sagte: Diese Rabbiner, und die sind alle so unwahrscheinlich schriftgläubig. Und das, obwohl unterschiedliche Schriften Gegenteilige sagen. Ich war ja auch bei den Essenern. Bei denen hat mir gut gefallen, dass sie nicht so selbstsüchtig sind. Sie teilen den Besitz und gehen davon aus, dass sie sowieso nur vorübergehende Besitzer der Sachen sind, die ihnen Jahwe geliehen hat. Ihre Heilkunst ist viel besser als die der Kräuterfrauen. Aber manche Dinge sind dort auch sehr merkwürdig. Und auch die Essener berufen sich wieder auf die Schrift. Allerdings, so wie sie ein Mann erklärt hat, den sie Lehrer der Gerechtigkeit nennen. Überall diese Schriftgläubigkeit und diese Botschaft von einem, dem man alles glauben muss. Selbst dann, wenn es der Logik widerspricht. Da gibt es zum Beispiel diesen Gott Jahwe, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Der soll die Welt geschaffen haben und hinterher hat er festgestellt, es war gut so. Aber dann passt ihm doch alles wieder nicht und er schickt die Sintflut, weil die Menschen oft sich doch nicht so gut waren, wie er dachte. Und bis auf 8 Menschen hat er damit alle vernichtet. Sollen die anderen wirklich alle so von Grund auf böse gewesen sein, dass man sie mit dem Tode bestrafen muss? Selbst die Säuglinge? Und alle die dabei ersoffenen Tiere, waren die etwa auch so böse? Aber das alles darf man nicht ansprechen. Immer ist die Antwort: Es steht aber geschrieben. Dimitros lächelte, als er das hörte. Er schloss die Augen und sagte wie in Trance: Recht hast du, dass du da im Unklaren bist und Zweifel hegst. In einer Sache, bei der man wirklich im Unklaren sein kann, sind dir Zweifel aufgestiegen. Geh nicht nach Hörensagen, nicht nach Überlieferungen, nicht nach Tagesmeinungen, nicht nach der Autorität heiliger Schriften, nicht nach bloßen Vernunftgründen und logischen Schlüssen, nicht nach erdachten Theorien und bevorzugten Meinungen, nicht nach dem Eindruck persönlicher Vorzüge und nicht nach der Autorität eines Meisters oder Lehrers. Wenn du aber selbst erkennst, diese Dinge sind unheilsam, sind verwerflich, werden von den Verständigen getadelt und sie führen zu Unheil, wenn man sie ausführt, dann sollst du sie aufgeben. Jesus hörte das und sah Dimitros mit großen Augen an. Er sagte: Das ist großartig. Nie zuvor hörte ich etwas so Wunderbares. Hast du das etwa jetzt selbst so herausgefunden? Dimitros lächelte. Nein, nein, mein Lieber, niemals könnte ich das. So wie du eben geredet hast, ist mir dieser Text wieder in den Kopf gekommen. Mein Vater hat ihn mehrfach aufgesagt. Daher ist er wohl tief in meinem Kopf verwurzelt. Mein Vater hat gesagt, das seien die Worte des Erwachten, dieses Buddha. Jesus war ganz begeistert und wollte noch mehr wissen von Dimitros Vater und von diesem Erwachten. Sie saßen an diesem Abend noch lange beim Schein einer Öllampe zusammen. Wenn es nur dies war, hat sich die Reise nach Antioch gelohnt. Und kurz bevor sie zu Bett gingen, fragte Jesus noch, und die Gebote, kennst du auch die Gebote dieses Erwachten? Wie soll man sich verhalten? Dimitros schüttelte den Kopf. Nein, mein Lieber, Gebote gibt es keine. Der Erwachte ist kein Gebieter, der dir irgendetwas sagt, was du dann unbedingt machen musst. Der Erwachte hat Verhaltensregeln vorgeschlagen und empfohlen, sich danach zu richten. Es sollen Anregungen zu eigenverantwortlichem Handeln sein. Jesus war ganz gespannt. Kannst du mir diese Regeln nennen, Dimitros? Der lehnte sich zurück und sagte, ich glaube nicht, dass ich sie wörtlich wiederholen kann. Es sind ja auch keine Gebote, sondern Anregungen zum ethischen Verhalten. Aber ich kann sie dir so sinngemäß wiedergeben. Der Erwachte hat, soweit ich mich erinnern kann, seinen Anhängerinnen und Anhängern 5 Regeln gegeben. Erstens, ich nehme mir vor, kein fühlendes Wesen zu verletzen oder gar zu töten. Stattdessen möchte ich allen fühlenden Wesen mit liebevoller Güte begegnen. Zweitens, ich nehme mir vor, nichts Nichtgegebenes zu nehmen. Stattdessen möchte ich großzügig gegenüber allen sein. Drittens, ich nehme mir vor, nicht egoistisch zu handeln. Stattdessen läutere ich meinen Körper mit Stille, Schlichtheit und Genügsamkeit. Viertens, ich nehme mir vor, aufzuhören, die Unwahrheit zu sprechen. Stattdessen will ich nur Ehrliches, Freundliches, Hilfreiches und Wahrhaftiges sagen. Und fünftens, ich nehme mir vor, keine bewusstseinstrübenden Mittel zu nehmen. Stattdessen will ich mit hellwacher Achtsamkeit allem und allen begegnen. So ungefähr lauten die 5 ethischen Verhaltensregeln. Ich bin zwar kein Experte, wie es mein Vater war, erzählte Dimitros, aber ich habe mich mein Leben lang darum bemüht, die Handlungsempfehlungen des Erwachten umzusetzen. Vor 3 Tagen habe ich von dir gehört, Jesus. Da wusste ich, die Handlungsempfehlung, dass man großzügig gegenüber jedermann sein soll, bedeutet auch, dass ich dich suchen und dir das weitergeben soll, wovon ich weiß. Jesus, der über das ganze Gesicht strahlte, stand auf, legte seine rechte Hand aufs Herz und erklärte feierlich: Ich, Jesus von Nazareth, erkläre hiermit, dass ich in das Königreich im Morgenland ziehen und die Anhänger des Erwachten suchen werde. Ich werde in jenem fernen Land all das erlernen, woran es in meiner Heimat fehlt. Ich werde zurückkehren nach Judäa und meinem Volk helfen, um gütig, großzügig, genügsam, wahrhaftig und achtsam zu werden. Bei diesen Worten hatte Dimitros Tränen in den Augen. Und er sagte, ach, wäre ich 20 Jahre jünger, so würde ich mit dir kommen, Jesus. Doch das geht nicht, ich bin zu alt. Manchmal habe ich mich gefragt, wozu mein Leben eigentlich gut war. Doch heute weiß ich es, dir einen knappen Einblick in die Lehre des Erwachten gegeben zu haben, war das Entscheidende in meinem Leben. Das hat meinem Leben einen Sinn gegeben. Es wird nicht mehr lange dauern, dann sterbe ich. Aber ich habe die Gewissheit, dass dieses Leben nützlich war. Gott segne dich, Jesus. In dieser Nacht konnte Jesus kaum Schlaf finden. Er war so aufgeregt. Endlich hat er etwas gefunden. Ach, was heißt hier etwas? Er hatte den entscheidenden Hinweis gefunden. Dimitros hatte gesagt, dass sein Leben Sinn bekommen habe, indem er Jesus den entscheidenden Hinweis auf den Erwachten gegeben hat. Aber auch sein eigenes Leben, das Leben von Jesus, bekam jetzt Sinn. Er wollte die Lehre des Erwachten finden und nach Judäa bringen. Allerdings gab es ein Problem. Er wusste nur, dass er in ein Königreich im Morgenland reisen musste. Aber in welches? Zumindest die Himmelsrichtung stand fest. Osten. Wer weiß, was er in diesem sagenhaften Reich noch alles entdecken würde. Dimitros hatte ihm unter anderem gesagt, dass das gesamte Wissen von Pythagoras aus dem gleichen Land stammt wie der Erwachte. Und Pythagoras war für Jesus kein Unbekannter. Als er bei seinem Vater das Bauhandwerk lernte, wurde vielfach auf die Lehren des großen griechischen Physikers Pythagoras zurückgegriffen. Am nächsten Morgen frühstückte Jesus mit der ganzen Familie. Dann half er Dimitros Sohn, Obst und Gemüse von außerhalb der Stadt zu holen und in den Laden zu bringen. Am Abend unterhielt sich Jesus wieder mit Dimitros. Er berichtete, dass er sich Sorgen machte, die richtige Richtung einzuschlagen. Er wusste schließlich nicht, um welches Reich es sich handelt. Dimitros erklärte ihm: Also Jesus, ich weiß, dass es ziemlich weit weg ist. Es gehört nicht zum Römischen Reich. Dieser Teil des Römischen Reichs hier, Syrien, gehörte früher zum Seleukidenreich. Und Antioch war nur eine der großen Städte dieses Reiches. Der größte Teil des früheren Seleukidenreichs und noch mehr gehört jetzt zum Partherreich. Das liegt im Osten. Dort musst du hin. Auf jeden Fall musst du erst durch Mesopotamien, das Zweistromland. Früher, als ich noch der Inhaber dieses Ladens war, habe ich auch Gewürze verkauft. Und die Gewürzhändler kommen ungefähr von dort, wo der Erwachte lebte, sagte mir mein Vater. Wenn du möchtest, gehen wir morgen auf den Markt, auf dem die Gewürzhändler ihre Waren anbieten. Du könntest dich dann vielleicht an der Karawane anschließen und mit dieser reisen. Herrlich, rief Jesus, mein Plan nimmt Gestalt an. Ich werde durch Mesopotamien ziehen, durchs Paterreich und ins Landeserwachten kommen. Dort ein oder zwei Jahre bleiben, mir alles Wichtige aneignen und dann die gute Lehre nach Judäa bringen. Dimitros nickte und sagte, du hast gewissermaßen besonderes Glück. Als mein Vater nämlich noch ein junger Mann war, kamen kaum Güter aus dem Reich hinter diesem Fluss Indus. Dort müsste der Erwachte gelebt haben. Die Straße war kaum passierbar, wegen des jahrzehntelangen Kriegs zwischen dem Römischen Reich und dem Reich der Sassaniden. Die Transporte auf der Seitenstraße waren unterbrochen. Inzwischen ist der Handel viel intensiver. Täglich ziehen dort Karawanen entlang. Seitens der Soldatentruppen besteht fast gar keine Gefahr mehr. Allerdings gibt es noch Wegelagerer und Räuberbanden. Das ist auch der Grund, warum die Kaufleute in Karawanen ziehen und sich von Bewaffneten schützen lassen. Am nächsten Tag gingen die beiden zum Gewürzmarkt. Jesus stellte fest, dass es dort nicht nur Gewürze zu kaufen gab, sondern fast alles. Auf diesem Markt fanden sich vor allem Händler, die Seitenstraße entlang zogen. Hier hörte Jesus das erste Mal von so fernen Ländern wie China, Indien, Baktrien, Gallien, Britannien, Spanien, aber eben auch vom Sassanidenreich. Er strich Stunde um Stunde herum, sprach mit den Händlern, sah sich alles an und hatte Dimitros schon fast vergessen. Er versuchte eine Karawane zu finden, der er sich anschließen konnte. Aber er musste feststellen, dass diese Gebühren verlangten. Und die konnte er sich nicht leisten. Doch da berührte ihn Dimitros an der Schulter. Er sagte: Jesus, ich hab mich umgehört. Die Karawanen hier sind bestens ausgestattet, die brauchen keine Gehilfen. Aber einen Tagesmarsch von hier in Seleukeia Pirera, das ist der nächste Hafen, kommen die Schiffe aus Rom, aus Alexandria und Athen an. Dort werden die Karawanen zusammengestellt. Dort werden auch Gehilfen eingestellt, Kameltreiber und so. Dort kannst du dich bewerben. Jesus strahlte, als er das hörte. Das ist es, Dimitros, du bist genial. Lass uns nach Hause gehen. Ich werde morgen früh in aller Frühe losgehen, um am Abend in Seleukeia Pirera zu sein. Dort werde ich in den folgenden Tagen nach einer Beschäftigung als Gehilfe bei einer Karawane suchen. Sie gingen nach Hause. Am nächsten Morgen begleitete Dimitros noch bis zum Stadtrand, zur Straße, die nach Seleukeia Pirera führte. Sie verabschiedeten sich. Jesus machte sich auf den Weg. Am Abend kam er in Seleukeia Pirera an. Er aß das Brot auf, das ihm Dimitros mitgegeben hatte. Dann suchte er sich einen Schlafplatz. Seleukeia Pirera war damals eine ganz wichtige Hafenstadt und sie lag damals ganz im Osten des Mittelmeers, dort wo heute die Türkei an Syrien grenzt. Antioch war nur etwa 20 Kilometer entfernt im Inneren Syriens. Am nächsten Tag fand Jesus allerdings keine passende Karawane. Tags darauf aber kamen zwei Schiffe an, eins aus Athen und eins aus Rom. Das aus Rom kam zuerst an. Es wurden Männer beim Ausladen gesucht. Jesus meldete sich und schleppte nun, wie andere auch, Körbe und Kisten vom Schiff aufs Land. Dort sah er, wie Kaufleute mit Kamelen ankamen, um die Waren anzunehmen. Er ließ das Ausladen sein und sprach mit den Kameltreibern. Sie vermieteten die Kamele und ihre Dienste, suchten aber noch Gehilfen. Manche von ihnen sprachen Aramäisch, andere eine Sprache, die er nicht beherrschte. Wie sich später herausstellte, war diese Sprache Baktrisch. In einer Karawane wurde sowohl Aramäisch als auch Baktrisch gesprochen. Das schien Jesus am interessantesten. Denn hier konnte er sich auf Aramäisch verständigen und allmählich die andere Sprache lernen, von der er annahm, sie müsse in etwa die Sprache seiner Zielregion sein, weil er solche Worte noch nie gehört hatte. Er bot sich als Gehilfe an und wurde akzeptiert. 2 Tage dauerte das Aufstellen der Karawane, die aus 60 Tieren bestand. Der Karawanenführer war Agathokles, ein wettergegerbter Mann von etwa 50 Jahren, der aus Baktrien stammte und, wie sich herausstellte, seit über 30 Jahren mit Karawanen die Seitenstraße entlang zog. Dabei wurde er von seinem Sohn, einem kräftigen jungen Mann namens Demetrius, unterstützt. Sie wurden außerdem begleitet von 2 bewaffneten Mächten, die auf Pferden ritten und in erster Linie als Kundschafter eingesetzt wurden. So erfuhr es Jesus. Einer dieser Männer, dieser Kundschafter, Aischylos, war der Leibwächter von Alexander, dem Kaufmann, der die Karawane anheuerte. Die Kundschafter ritten meist in einer Entfernung von 1 bis 3 Stunden voran, mitunter auch noch weiter, um irgendwelche Hindernisse zu entdecken. Etwa unpassierbare Stellen durch Bergrutsche oder Überflutungen, aber auch um auszukundschaften, ob Räuberbanden oder marodierende Truppen Gefahr bedeuteten. Neben Jesus war noch ein zweiter Jüngling namens Ptolemäus in Seleukeia Pieria angeheuert worden. Die Karawane zog dann nach Antioch, um Proviant einzukaufen, wofür Aischylos 2 Tage einkalkulierte. Sie kamen gegen Abend an und lagerten am Karawanenplatz, unweit des Gewürzmarktes. Und am Abend gab es noch eine besondere Überraschung. Dimitros kam mit einem großen Beutel. Jesus war glücklich, seinen Freund wiederzusehen. Dimitros begrüßte ihn. Er sagte: Jesus, es tut gut, dich zu sehen. Ich habe mir schon große Sorgen gemacht. Du würdest auf diese lange Reise gehen, ohne richtig ausgerüstet zu sein. Dimitros gab ihm jetzt einen Beutel und er sagte: Mein Freund, du wirst durch Gegenden kommen, die so kalt sind, dass du dir das überhaupt nicht vorstellen kannst. Du wirst Tage und Wochen durch verschneite Berge und über vereiste Flüsse ziehen, in denen du in deiner Kleidung keine Chance hast zu überleben. Hier im Beutel ist das Wichtigste drin, was du brauchst. Ein Mantel aus Pelz, eine dicke Decke aus Kamelhaar und Füßlinge aus strapazierfähigem Leder mit Pelzfutter. Pass gut auf die Sachen auf. Sie sind bei Räubern und Dieben begehrt. Ich glaube nicht, und ganz wichtig, Jesus, glaube nicht, dass du etwas davon nicht bräuchtest, weil es in den ersten 2, 3 oder 4 Monaten warm ist. Du wirst anschließend über Passstraßen kommen, die so hoch sind, dass du glaubst, du wärst im Himmel. Sie sind aber gleichzeitig so kalt, dass es dir vorkommt, als wärst du in einer Eishölle. Jesus umarmte seinen Freund. Damit hatte er nicht gerechnet. Er kannte bisher nur Palästina und Syrien. Manche Nächte waren da kalt, vor allem im Winter. Aber dass es so kalt werden konnte, wie Dimitros beschrieb, hätte er nie gedacht. Die beiden verbrachten den Abend miteinander. Jesus erfuhr, dass Dimitros auch an den beiden vergangenen Abenden bereits den Karawanenplatz aufgesucht hatte, denn er wusste nicht, wann Jesus zurückkommen würde. Andererseits war es klar, dass er kommen würde, denn alle Karawanen, die von oder nach Seleukeia Pieria zogen, mussten durch Antioch. Jesus sah seinen Freund an. Dimitros, mir ist immer noch rätselhaft, wieso du das alles für mich tust. Die Gegenstände, die du mir gegeben hast, die sind doch ein Vermögen wert. Dimitros lächelte. Du, mein Freund, sagte er zu Jesus, bist mir mehr wert als alles andere. Ich habe dir gesagt, dass mein Leben jetzt einen Sinn bekommen hat, weil ich dir bei deinem verwegenen Plan helfen kann. Du bist der Einzige, der in der Lage ist, die Lehre des Erwachten zu suchen und sie nach Palästina zu bringen. Könntest du jedoch dein Vorhaben nicht umsetzen, so wäre mein Leben sinnlos gewesen. Jesus, ich vertraue auf dich. Wenn es jemand schaffen kann, die Lehre des Erwachten ins Römische Reich zu bringen, dann du, Jesus. Die beiden so unterschiedlichen Freunde umarmten sich zum Abschied. Jesus versprach: Wenn ich zurückkomme, werde ich dich aufsuchen und dir berichten. Dir will ich als Ersten die Lehre des Erwachten verkünden. Dimitros lächelte. Jesus, das ist nett von dir, aber du wirst länger weg sein, als du glaubst. In 10 Jahren werde ich nicht mehr am Leben sein. Du aber, Jesus, hast eine große Verantwortung. Ich werde die gute Lehre dann eben erst hören, wenn ich wiedergeboren bin. Jesus verstand nicht, was sein Freund damit meinte. Wiedergeboren? Der alte Mann konnte doch wohl nicht glauben, dass ein Gestorbener wiedergeboren wird. Statt darauf zu antworten, umarmte er seinen Freund, dem bei der Umarmung die Tränen kamen. Dann küsste Dimitros Jesus auf die Wange, bevor er ging. Das ist das Ende des Kapitels in Antioch. In den nächsten Kapiteln hören wir von der abenteuerlichen Reise des Jesus von Nazareth nach Osten.